Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Schön, dass ihr dabei seid. Die einen stehen draußen, die anderen stehen drin. Die einen sind mega beliebt, von den anderen kennt kaum einer den Namen. Es gibt ja kaum eine Phase im Leben, wo so knallhart ausgesiebt wird, so knallhart in Schubladen einsortiert wird, wie die Zeit in der Schule. Wie aber wirkt sich das auf das spätere Leben aus? Bleiben die Coolen cool und die Außenseiter namenlos? Das ist das Thema in diesem Ab21-Podcast. Darüber sprechen werden wir mit Julia Tomoschatz. Sie ist Psychologin und hat ein Buch geschrieben, das heißt Versöhnung mit dem inneren Teenager. Und da geht es genau um das. Was macht das mit uns, wenn wir in der Schule in Schubladen einsortiert wurden? Los geht's aber mit einer anderen Julia, mit Julia Friese nämlich. Die ist, wie ich, Journalistin, die ist Autorin und die war in der Schule eher eine Außenseiterin. Hi Julia.
Hi, ja, das stimmt.
Das stimmt. In welcher Schublade hast du gesteckt in der Schulzeit?
So eine direkte Schublade, so dass man jetzt sagen konnte, ah, die ist der Theaterfreak oder die Buchwurmratte oder irgendwie sowas. Das gab es nicht, es gab kein Label. Ich war, glaube ich, eigentlich, weil ich schüchtern war und ein bisschen sozialscheu war und dann auch mich immer mehr so in meine eigenen Fantasiewelten reingesteigert habe und das dann halt auch über Kleidung ausgedrückt habe, einfach an sich ein bisschen ein Sonderling.
Du hast Bleistiftröcke angezogen, hast du geschrieben. Kurze zur Erklärung, was ist das und warum war das anders als das andere von den anderen?
Naja, also in der Phase, wo der normale Jugendliche damals halt, was haben die getragen, so Baggy Jeans, diese Skaterschuhe und so Holzperlenketten am Hals getragen hat, habe ich so eine schwarze Blazer-Kostümjacke getragen mit einem Bleistiftrock. Ist einfach so, was man jetzt unter einem ganz normalen Frauen-Business-Kostüm kennt, also so ein enger Stoffrock bis zum Knie. Warum habe ich das getragen? Damals wollte ich damit ausdrücken, dass ich mich für sehr viel erwachsener gehalten habe als alle anderen, was natürlich auf gar keinen Fall unbedingt so gewesen sein muss. Das war einfach nur mein Eindruck, vielleicht weil ich weniger agil war, weniger Lust hatte, Sport zu machen, weniger Lust hatte auf all diese Sachen, die man halt als jugendlicher Mensch, also war ich 12, 13, so macht. Also damit schließt man sich ja schon mal so optisch von der Gruppe halt auch aus.
Klingt ein bisschen so, wie ich frankophil würde ich, hätte ich jetzt, ist mir sofort eingefallen. Also irgendwie große Tendenz zu Frankreich und Literatur, aber mit 12, 13 ist auch schon ein bisschen früh dafür vielleicht, ne?
Nee. Also das wäre schön, das würde ich jetzt halt gerne behaupten, so egal, lassen wir das Wort doch weg. Wir wissen, was wir meinen. So schwarzer Rollkragenpullover und so, aber das war überhaupt nicht das Ding. Ich glaube, also für dieses Outfit direkt war meine Inspiration Dana Scully von Akte X, die ja beim FBI halt so eine forensische Ermittlerin war in dieser Serie halt. Und die haben halt diese Kleidung immer angehabt. Und das fand ich toll und fand sie vor allen Dingen, weil sie immer so rational war und so nüchtern und so klug. Und ich glaube, das war viel eher die Inspiration. Das war nichts Highbrow-mäßiges leider.
Wie hast du dich damals gefühlt damit, mit den Blicken der anderen, die mit Holzperlenketten und Baggy Jeans durch die Gegend gelaufen sind und du bist so ein bisschen kultivierter dahergekommen?
Also aber ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass es kultivierter ist. Also ich finde das aus heutiger Sicht eher ein bisschen albern, weil man sich so mit Absicht so rausziehen muss. Das ist so eine Trotzhaltung gewesen, auch eine Form von Rebellion eigentlich. Nur ich habe halt auf eine andere Art und Weise rebelliert, als man vielleicht rebelliert, wenn man sich die Haare abrasiert oder irgendeiner Subkultur angehört. Ich war halt meine eigene strange Subkultur. Wie habe ich mich damit gefühlt? Also am Anfang ist man Außenseiter, weil ich war ein sehr introvertiertes Kind und kontaktscheu. Und das sind halt alles so Qualitäten, die bei Kindern jetzt insgesamt weniger gut ankommen. Und dann ist man halt schnell mal so ein bisschen außen vor. Und dann nimmt man irgendwann die Rolle an und verstärkt das dann noch weiter. Also ich habe es dann durch Kleidung noch weiter verstärkt, sodass es dann so war, ihr habt mich gar nicht ausgeschlossen, sondern ich schließe mich jetzt selber aus. Und dann gerät man in so eine Verstärkung von der Rolle quasi rein. Und dann kommt auch irgendwann so der Punkt, wo man das auch provoziert. Also wo man dann auch mit Absicht irgendwie anders aussehen will und dann auch schon also so tut, als sei man froh, wenn andere das kritisieren. Aber eigentlich ist es nicht angenehm. Also es ist nicht angenehm, wenn man nicht viele Freunde in der Schule hat. Es ist nicht angenehm, wenn man Angst hat, gemobbt zu werden oder am Rucksack durch die Gegend geschmissen zu werden. Es ist nicht überhaupt generell nicht angenehm, wenn man das Gefühl hat, man ist anders als alle anderen. Das ist immer nicht so angenehm.
Mhm. Verständlich. Wie hast du da darauf reagiert?
Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt ich da war, aber dann irgendwann gedacht, jetzt versuche ich das doch mal und dreh den Spieß rum, passe mich halt auch optisch an, versuche mehr was mit anderen zu unternehmen. Und das war aber immer so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, ich spiele eine Rolle und ich gehöre da eigentlich gar nicht so richtig rein. Das war dann erst gegen Abiturzeiten, wo ich dann so den Bogen bekommen habe, wo ich auch das Gefühl hatte, dass die anderen mehr, also dass wir jetzt mehr gleiche Interessen haben oder vielleicht ist da noch einfach ein bisschen was von meiner Angst weggegangen, um mehr mit der Stufe Kontakt zu haben, auf jeden Fall.
Also Schule lassen wir jetzt mal hinter uns und gehen mal in das, was danach kommt, den sogenannten Ernst des Lebens, der dritte oder vierte, der dann da beginnt. Und da gibt's will ich kurz ein Zitat aus deinem Text jetzt trotzdem nochmal bringen. Da schreibst du nämlich, Außenseiter, das sind die mit den Außenspiegeln, ständig schaut man zurück oder um sich, prüft, tastet, robbt auf dem Bauch durch die Stadt, streckt die Hände aus, ist Perfektionist und jetzt kommt's, die Beute von damals beutet sich heute selbst aus. Hast du dich nach dieser Schulzeit weiter als Beute gefühlt oder eher als jemand, der ja sich oder der andere jagt sozusagen, um in dem Bild zu bleiben?
Ich habe tatsächlich, also in meinem Freundeskreis und in dem sind sehr viele Menschen, die den gleichen Job machen wie ich, also die Journalisten sind oder die irgendwas mit Medien in dem Sinne machen oder die öffentlich arbeiten, auch Schauspieler und Musiker und so weiter. Und ich habe festgestellt, dass in meinem engsten Freundeskreis wirklich sehr, sehr viele Menschen waren, die in der Schulzeit unbeliebt waren und die dann auch, also aus den Städten, an denen sie gewohnt haben, alle nach Berlin gezogen sind. Und habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man in der Schule unbeliebt war oder nicht gemocht wurde, dass das so ein Motor ist, dann im späteren Leben was zu machen, was die Chance hat, von anderen Leuten, ich sag mal, beklatscht zu werden. So, weil man war nie populär und dann entsteht da halt so der Drang nach, jetzt möchte ich aber auf jeden Fall erfolgreich in dem werden, was ich mache, weil das so ein Mangel ist, den man in der Schule, also in der Zeit, wo quasi sich das Selbstwertgefühl, obwohl das auch schon vorher gebildet wird, aber wo sich halt so konstituiert, wer ist man unter Leuten? Und dann hat man ja wenn man studiert, hat man nochmal eine neue Chance. Wenn man dann ins Berufsleben einsteigt, hat man erst recht nochmal eine neue Chance, sich nochmal neu zu erfinden. Und durch diese Mobberei, dann ist man schon später hungriger darauf, dass das nicht nochmal passiert. Oder man ist vielleicht süchtiger nach Liebe und Anerkennung, als man das vielleicht wäre, wenn das anders gewesen wäre. Weiß ich ja auch nicht. Also es ist ein Weg, ist jetzt vielleicht auch mein Weg.
Ja. Mhm. Aber genau, würdest du dich denn heute immer noch als Außenseiterin beschreiben? Weil du machst ja relativ prominente Sachen sozusagen oder stehst mit dem, was du tust, ja jetzt nicht irgendwo an der Seitenlinie, sondern begibst dich ja schon auch irgendwie mitten rein.
Nein, also so wie ich meinen Job als Autorin begreife, ist es ja schon eher so, dass man dass man beobachtet und das aufschreibt, was ja schon irgendwie eigentlich ein klassischer Außenseiterjob ist und so.
So gesehen,
und,
ja. Aber ja, du stehst ja im Lichte irgendwie.
Ja, 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 aber das ist ja, aber das ist ja immer sehr indirekt. Also ich bin ja jetzt nicht, ich moderiere ja irgendwie keine Sendung vor Publikum oder so. Oder ich würde auch schon auch immer noch sagen, dass ich, wenn ich neue Menschen kennenlerne, eher schüchtern bin und eher so für mich, also dass es ein größerer Stress für mich ist als für viele andere vielleicht. Auch wenn ich Kompliment kriege zum Beispiel von Menschen, die ich selber als toll erachte, die ich vielleicht vorher kenne über Twitter oder weil ich weiß, es sind geschätzte Kollegen oder so, also die ich vorher nicht persönlich kannte. Und wenn die dann zu mir sagen, dass sie mich toll finden oder respektive meine Arbeit toll finden, dann ist das immer so, dass ich dieses Kompliment sehr schwer annehmen kann und dann auch so das Gefühl habe, okay, ich muss genau jetzt auf diesem höchsten Punkt dieses Gespräch eigentlich beenden, weil wenn die sich länger mit mir unterhalten, dann können die ja nur feststellen, dass sie ihr Eindruck täuscht, so, weil ich dann einfach so unter so einer Bringpflicht dann einfach bin. Also ich würde immer noch sagen, dass ich größere soziale Ängste habe, als eigentlich normal sind, was auch immer normal ist.
Ich muss nochmal auf die Schule zurückkommen, beziehungsweise auf die Leute aus der Schule, die jetzt, ja, wie du, erwachsen sind. Wenn du die heute die anschaust, was auch immer, du stalkst sie in Anführungsstrichen bei Facebook oder bei Xing oder LinkedIn oder wo auch immer, oder du triffst sie beim Klassentreffen, wenn du der Typ dafür bist, da hinzugehen. Da möchte ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Also ich bin froh, dass sie bei uns nicht stattfinden, deswegen muss ich da gar nicht, ja. Aber wenn du dir die anschaust, egal wo, die Coolen von damals, sind die heute immer noch cool oder sind es arme Würstchen?
Das ist jetzt eine mega fiese Frage. Ich würde es so formulieren, dass ich finde, dass, also dass es auf jeden Fall so ist, dass nach der Schulzeit die Karten sehr neu gemischt werden und das keine Garantie dafür ist, wenn man in der Schule cool war, dass man das dann auch quasi bleibt. Also ich kenne Menschen, die damals schon sehr interessant waren und heute auch noch sehr interessante Sachen machen. Aber ich kenne auch genug Menschen, die damals quasi tonangebend sind, wo ich nicht weiß, was die machen, wenn man auch nicht weiß. Also das heißt ja nicht, dass die kein gutes Leben führen oder so, aber es bedeutet nicht, dass die tonangebend sind oder irgendwie so. Ich weiß es nicht, was die machen. Aber ich glaube, dass man nach der Schule auf jeden Fall oder eigentlich auch fast immer in jeder neuen Lebenssituation immer eine Chance bekommt, sich neu zu erfinden, zumindest zum Teil.
Und wirst du es auf dem nächsten Klassentreffen rausfinden?
Ich bin bisher noch zu keinem einzigen Klassentreffen gegangen. Vielleicht würde ich bei 20 Jahren Abitur mal hingehen, wenn es dann ein Treffen gibt.
Sagt Julia Friese, Journalistin und Autorin. Wir haben mit ihr gesprochen über die Schulzeit, die sie mehr oder weniger als Außenseiterin verbracht hat und heute nicht so richtig weiß, ob die Coolen von damals nicht vielleicht die armen Würstel von heute sind. Vielen Dank, Julia.
Bitte.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist natürlich die perfekte Geschichte für einen guten Song. Ne? Früher der große Außenseiter, jetzt der große Star, der von allen angehimmelt wird. Einer der prominentesten Künstler, der in Deutschland diese Geschichte ganz gerne in seinen Songs erzählt, ist sicher Casper. Und fast die gleiche Schublade musikalisch gesehen ist Materia, mittlerweile gefeierter deutscher Hip-Hopper und inzwischen auch nicht mehr so wirklich ein Außenseiter. Aber er bezeichnet sich gerne als solcher. In einem Interview hat er nämlich mal erzählt, dass er mit 17 nach New York gegangen ist und ihn das sehr geprägt hat. Aber nicht jede Künstlerin, nicht jeder Künstler war früher Außenseiter. Wir haben darüber gesprochen mit Martin Bechler, Frontmann der Indie-Band Fortuna Ehrenfeld.
Wer heute noch en vogue ist, wer heute was auf sich hält, liebt ein analoges Mädchen in einer digitalen Welt, yo.
Und so klingen Fortuna Ehrenfeld. Wir haben in dem Sprachnachrichten-Interview Martin gleich mal mit dieser These konfrontiert. Die Uncoolen von früher sind doch jetzt die Coolen der Musikszene, oder?
Ich denke, das ist eine These, die hart am Rande der Scharlatanerie ist, wenn nicht schon weit darüber hinaus, weil ich denke, dass sie in keinster Weise einer seriösen Studie in der Breite standhalten würde. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Underdog-Geschichte gerne am liebsten von Künstlern selber erzählt wird, weil sie auch sonst nichts Interessantes zu erzählen haben. Außer vielleicht, dass sie ihren Chihuahua in Berlin-Mitte zum Rosette-Bleachen bringen. Wir können uns aber vielleicht trotzdem auf einen friedlichen Kompromiss einigen. Ich denke schon, bei mir war das auch so. Ich war als jemand, der früh schon Instrumente gespielt hat und auch so zum klassischen Klavierunterricht ging, ich war zumindest mal in der Minderzahl. Wenn man mit was so mehr oder weniger alleine da steht und nur mit ganz wenigen anderen, dann erzeugt das zwangsläufig einen Raum, Gedanken zu kreieren, die vielleicht ein bisschen neben der Spur laufen. Allein auf dem Weg zum Klavierlehrer. Und das war damals kein Spaß, das war so ein richtig muffiger, liebevoller, ich weiß heute noch, wie der Teppich roch da. Und allein auf den Wegen dahin zu Fuß, wenn alle anderen auf dem Weg zum Basketball waren, das ist einfach eine gute Zeit, weißt du, wo du Zeit hast nachzudenken.
Also, die Schulzeit hat ihn natürlich auch geprägt, aber wie sehr, ist die Frage.
Die Schulzeit hat mich genauso höchst intensiv geprägt wie jeden anderen Menschen auch, weil man sich dann halt so in der Früh-, Mittel- und Spätpubertären Phase befindet, die ja bei mir bekanntermaßen bis heute andauert. Die wichtigsten Erfahrungen waren damals die Niederlagen. Ich war auf einem sehr strengen, altsprachlichen Gymnasium und ich habe damals gelernt, was es heißt, Dinge auszuhalten. Weil wir hatten ein paar sehr junge, motivierte, moderne Lehrer und so ein paar alte Knochen, deren einziges pädagogisches Prinzip war, einen Widerstand zu setzen. Und da habe ich eine Kondition gelernt, die mir später sehr, sehr helfen sollte, als ich den wahnwitzigen Weg eingeschlagen habe, Platten zu veröffentlichen.
Aus eigener Erfahrung, wie sehr nimmt man die Erfahrungen aus der Schulzeit mit ins Erwachsenenleben, also in die Zeit nach dem Schulabschluss?
Naja, natürlich maximal, wenn nicht sogar doppelt oder exponentiell. Man hat in vielerlei Hinsicht oft den Eindruck, dass wenn die Leute erwachsen werden, dass sie mit einer unglaublichen Gewalt vielleicht negative Erfahrungen oder Niederlagen oder dass jemand ihnen was Böses angetan hat, dann auch wieder in die andere Richtung rauslassen, wenn auch auf anderen Kanälen. Oder sagen wir es mal umgekehrt. Ich finde, die Kunst im Leben ist es, die prägenden Ereignisse, vor allem die negativen, in was Positives für sein eigenes Leben umzumünzen. Also ich meine, nehmen wir mal ein ganz extremes Beispiel. Die ganze Kriegsgeneration des Zweiten Weltkriegs, die haben ihre ganzen scheiß Traumata in die nächsten drei Generationen noch weitergegeben. Damit können wir uns heute noch rumschlagen. Und das geht's umzuändern. Und ich glaube, dass gerade in meiner Branche hat man oft das Gefühl, dass vor allem in der Administrative, dass die Leute ihre ganze Wut der Kindheit und der Schulzeit an anderen Leuten auslassen, was andere Arschlöcher ihnen damals angetan haben. Das muss nicht sein.
Wie ist es jetzt, wenn man dann auch als Künstler viel Zuspruch bekommt? Bestärkt das eher?
Wenn ich heute als Künstler Zuspruch bekomme für das, was wir tun mit Fortuna Ehrenfeld, dann witter ich in erster Linie mal Verrat und fahre sofort die Antennen raus. Oder um mit Frank Zappa zu sprechen, für mich ist jeder ein Arschloch, bevor er mir nicht das Gegenteil bewiesen hat. Weil heute stehen die Leute Schlange, die sagen, ja, siehst du, habe ich doch gleich gesagt, aber ich kann mich noch ganz genau an die Zeiten erinnern und das ist noch nicht lange her. Da standen wir vor verschlossenen Türen oder auch vor Türen, die mal ein Spalt offen war, wo man uns mit einem Arschtritt wieder rausgejagt hat und die Leute gesagt haben, haut ab mit eurem Federbohrer-Scheiß. Ich bin heute, wo das alles ganz gut funktioniert, vollkommen immun gegen Komplimente jeglicher Art, was Fortuna Ehrenfeld betrifft. Die einzigen Komplimente, die für mich jemals gezählt haben, und da herrscht mittlerweile Annahmeschluss, ist von den Leuten, die zu einer Zeit, als wir erst 13 Platten verkauft haben und vor 7 Leuten irgendwo gespielt haben, die gesagt haben, hey, ich finde die Songs echt gut, ich würde mir glatt eine Platte kaufen und wieder aufs Konzert kommen. Der Rest ist mir egal.
Sagt Martin Bechler, Frontmann der Indie-Band Fortuna Ehrenfeld.
Deutschlandfunk Nova.
Schubladen. So wichtig, ne? Gerade in der Schule. Wo soll man sonst die ganzen Leute hinstecken, mit denen man da jeden Tag verbringt? Da gibt's natürlich die Nerds, da gibt's die Schönheiten, da gibt's die Unsportlichen, da gibt's die Loser, da gibt's die Außenseiterinnen und Außenseiter, die attraktiven Sportlerinnen und Sportler und auch so ein Stück weit die, die durchs Raster fallen und irgendwie die Normalen sind. Und natürlich die Streberin. Ein Teil dieser Labels können das ganze Leben lang anhaften. Und wenn man dann zum Klassentreffen zurückkommt, dann ist man auf einmal wieder der Mensch, der man in der Schulzeit war. Was das macht, diese Schulzeit mit einem, und wie das sich auf das ganze Leben eben auswirken kann, darüber wollen wir jetzt sprechen mit Julia Tomoschat. Sie ist Diplompsychologin und hat unter anderem ein Buch geschrieben, das seit diesem Jahr draußen ist und heißt Versöhnung mit dem inneren Teenager. Hallo Julia.
Ja, hallo Dominik, grüß dich.
Wie beeinflusst denn dieses in Schubladen stecken unsere Persönlichkeitsentwicklung?
Ja, also vielleicht mal vorneweg zur Teenagerzeit. Das ist ja eine riesen Transformationsphase. Und was die unter anderem beinhaltet, ist, dass wir uns vom Elternhaus lösen und unseren Gleichaltrigen zuwenden, unseren Peers. Es bilden sich Cliquen, Freundeskreise und wir nehmen dann diese Freunde unglaublich wichtig. Also die sind dann unser Ein und Alles. Und wenn die jetzt natürlich was über uns sagen, dann nehmen wir uns das sehr zu Herzen. Und dann kann passieren, dass das in unser Selbstbild wandert. Mhm. Also dass dann aus du bist Nerd wird, ich bin Nerd.
Aber wenn ich das jetzt also aus meiner Schulzeit mich erinnere, dann waren es eher weniger die Freunde, die mich in so Schubladen gesteckt haben, weil deswegen waren sie ja meine Freunde, weil sie entweder mit mir in derselben Schublade steckten oder ihnen das nicht so wichtig war, sondern es waren immer die Leute, die in anderen Schubladen steckten, die in anderen Cliquen unterwegs waren.
Ja, dann hast du sozusagen auch Glück gehabt, dass du mit quasi deine Truppe gefunden hast und dass die dir nichts Verletzendes gesagt haben, aber das gibt es auch durchaus anders. Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine junge Frau, die bei mir war. Die hat als Teenagerin belauscht, wie die Jungs aus der Klasse sich über ihren Hintern lustig gemacht haben. Mhm. Und das hat sie wahnsinnig verletzt. Und eigentlich schleppt sie das bis heute. Jetzt ist die 26. Manchmal mit sich rum. Die denkt jetzt nicht immer daran. Aber so eine Verunsicherung im Körpergefühl, weil das damals so reingehauen hat bei ihr. Mhm.
Warum machen wir das, besonders in diesem Teenager-Alter? Also jetzt jenseits von sich vom Elternhaus zu lösen? Also was steckt da sozusagen für eine intrinsische Motivation drin, für eine innere Beweggründe?
Du meinst dieses Urteilen?
Ja, dieses Urteilen und eben auch, also vereinfachen wir uns damit die Welt, wenn wir Schubladen nehmen und sagen Streber, Streberin, weil ich meine, man lässt da ja auch ganz viele andere Persönlichkeitsmerkmale einfach hinten runterfallen. Irgendwie.
Genau. Also vielleicht erklärend dazu ist, dass wir ja auf der Suche sind nach unserem Ich. Also wer bin ich und was ist für mich wichtig? In der Psychologie sagt man, wir suchen unsere Identität. Und da ist es natürlich auch wichtig, sich abzugrenzen, also auch zu formulieren, wer bin ich nicht? Und dann geht es oft gegen irgendeine Truppe, die mir eben nicht gefällt, die bei mir keine Resonanz auslöst. Also sozusagen in der Abgrenzung gegen andere erfahre ich mich, wer ich bin und erlebe mein Ich-Gefühl stärker.
Mhm. Und dann macht man den Schulabschluss, egal ob jetzt mittlere Reife, Mittelschule, Abitur, was auch immer, und geht raus in die Welt und nimmt dieses Label mit. Wie kann man das abschütteln, wenn es einem nicht gefällt?
Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich glaube, das Erste ist, dass mir das überhaupt bewusst wird. Also, dass ich da, ich schleppe da so ein Label mit. Mein Körpergefühl ist, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ist irgendwie manchmal nicht so, wie ich mir das wünsche. Und dass ich dann auf die Suche gehe, wo kommt denn das her? Und dann finde ich vielleicht Antworten und ich erinnere mich, das ist mir damals passiert. Und wenn es mir bewusst ist, dann kann ich auch was ändern. Dann kann ich nämlich hingehen aus meinem jetzigen Ich. Ich bin ja gereift, ich bin erwachsener geworden. Und quasi mit dem inneren Teenager, der ich einmal gewesen bin, mit dem kann ich sprechen. Und kann sagen, guck mal, das waren auch nur unreife Jungs und die waren völlig selber, völlig unter Hormonen. Jetzt nimm dir das mal nicht so zu Herzen.
Aber das ist jetzt, entschuldigst du ja die Jungs? Ich meine, auch mit 16, 17 kann man schon einigermaßen vernünftig und klar denken, ne?
Ja, ich kann auch genauso zu mir selbst sagen, guck mal, das waren Idioten. Also das
hilft auch.
Ja, das hilft auch.
Okay. Jetzt hast du schon selber eine Klientin von dir angesprochen. Wir hatten auch die sozusagen über das Körperliche, über das Äußerliche eingeordnet wurde. Wir hatten auch in der Ab 21 mal eine junge Frau zu Gast, die in der Schule massiv gemobbt wurde und ihr ganzes Leben lang dieses Mobbing sozusagen mit sich rumgetragen hat. Das sind ja wirklich nicht mehr nur Schubladen, das sind ja Verletzungen, die einem da zugefügt werden. Wie wird man vom Verletzten zum starken Menschen?
Das sind ja wirklich seelische Wunden. Und beim Mobbing ist es so, dass wir vor allem ein tiefes Misstrauen in Gruppenzusammenhänge dann oft mit uns tragen. Und wenn ich dann zum Beispiel auf der Arbeit in einem neuen Team anfangen soll, dann bin ich zutiefst verunsichert, weil ich diese Mobbing-Erfahrung in mir trage und traue mich zum Beispiel nicht so nach außen zu gehen und meine Leistung so zu zeigen, wie ich das eigentlich könnte, weil ich weiß, okay, in Gruppen können schlimme Dinge passieren.
Obwohl da ganz andere Leute sind als in der Schule. Also
ja, das ist ein Übertragungseffekt. Ne? Und der ist ja auch berechtigt. Also wenn mir eine massive Wunde von einer Gruppe zugefügt worden ist, dann ist das ja eigentlich ein sinnvoller Lerneffekt, dass ich weiß, oje, pass lieber auf, du musst vorsichtig sein, wenn du dich in die nächste Gruppe bewegst.
Und dann, wie schüttelt man das dann? Abschütteln ist vielleicht auch das falsche Wort, ne? Also wie geht man damit um? Muss man dann letztlich zu dir kommen oder zu deinen Kolleginnen und Kollegen kommen, weil es so eine starke Verletzung ist?
Also vieles kriegt man, finde ich, auch immer selbst gelöst, wenn ich mich reflektiere. Wenn ich drüber nachdenke, wenn ich mir bewusst mache, heute ist es anders. Und manchmal braucht es aber auch die Unterstützung, professionelle Hilfe.
Es gibt gerade im Musikbereich, im Kunstbereich, manchmal auch im Sport Menschen, die jetzt erfolgreich sind und aber aus entweder Legendenbildung oder weil es wirklich so war, die Geschichte erzählen, dass sie früher in der Schule keine Freunde hatten, vielleicht sogar gemobbt wurden und jetzt erfolgreich sind. Kann es sein, dass es da so ein Muster gibt?
Das finde ich eine interessante Frage. Mir fällt sofort der Einstein ein, von dem ja gesagt wurde, der war total zurückgezogen und war auch schlecht in der Schule. Also ich könnte mir vorstellen, dass für manche Menschen dieser Rückzug und sich unabhängig zu machen von äußeren Urteilen, das ist ja eine innere Stärke. Wenn einem das gelingt, dann ist die Verletzung nicht so groß und dann birgt das ja auch ein Potenzial für Kreativität, weil ich mich eben nicht so sehr nach den äußeren Urteilen richte.
Wir haben jetzt inzwischen, wie würde ich jedenfalls sagen, im Gegensatz zu meiner Schulzeit, ist es deutlich akzeptierter, ein bisschen ein Weirdo zu sein, ein Nerd zu sein, dass sozusagen die Schubladen von früher sind, teilweise heute fast schon so Ehrentitel möglicherweise irgendwie so. Kann es sein, dass die Gesellschaft da auch so eine kleine Entwicklung gemacht hat in den letzten 20, 25 Jahren oder noch mehr vielleicht?
Ja, ich glaube, dass der introvertierte, bisschen schräge Typ oder wo wir jetzt sagen Nerd, der hat an Image gewonnen, nicht zuletzt durch Big Bang Theory.
Die Serie, genau.
Ja.
Und das ist natürlich positiv für die Menschen, die früher dieses Label bekommen haben und das dann negativ mit sich rumgetragen haben. Und jetzt kann man voller Stolz oder sozusagen mit breiterer Brust sagen, jawohl, ich bin Nerd, oder?
Ja, und ich darf ein bisschen schräg sein, ist mir doch egal. Und ich darf introvertiert sein. Also ich glaube, früher hatten die Introvertierten vielleicht noch einen schlechteren Stand als heute.
Wie war das bei dir? Was trägst du noch mit dir rum von früher?
Also als ich im Teenageralter war, haben sich meine Eltern getrennt und beide haben versucht, mich so auf ihre Seite zu ziehen. Und das habe ich wirklich als schlimm empfunden und habe mich da mühsam rausgekämpft und auch in der Konsequenz einiges mit mir selbst abgemacht. Ja. Vielleicht, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, dass ich ein Stück weit meine Pubertät gar nicht so ausgelebt habe. Weil ich wusste, das ist jetzt meinen Eltern, die sind eh so mit sich beschäftigt, gar nicht zuzumuten.
Sagt die Psychologin Julia Tomoschat. Und das war der Ab21-Podcast über das Schubladendenken während der Schulzeit, was es mit uns macht, wenn wir dann später erwachsen sind. Bleiben die Coolen cool und die Uncoolen uncool oder dreht sich da vielleicht auch was? Wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, macht es gerne, am besten per Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Am Mikro war Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig und bleibt gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.